ARD.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Jens Wolters, hallo. Wenn wir in diesen Tagen hören oder lesen, der deutschen Wirtschaft geht's schlecht, dann wollen wir das in SWR 1 Leute mit dem Wirtschaftswissenschaftler Enzo Weber uns mal genauer oder von ihm genauer sagen lassen. Wie gehen Sie bei Ihrer Arbeit am Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung eigentlich vor? Welche Zahlen sind Ihnen wichtig? Woher bekommen Sie die?
Also Zahlen sind in der Tat ganz wesentlich, wenn man irgendwo objektiv fundierter Wissenschaft machen will. Und das muss ja der Anspruch sein. Gerade als öffentlich finanziertes wissenschaftliches Institut ist man das ja wirklich den Menschen schuldig, die das am Ende bezahlen. Dementsprechend sind Daten ganz entscheidend. Wir sitzen in Nürnberg bei der Bundesagentur für Arbeit natürlich an der Quelle von ganz vielen Arbeitsmarktdaten zur Beschäftigung, zur Arbeitslosigkeit und vielem anderen. In Wiesbaden werden die volkswirtschaftlichen Dinge produziert, zur Wirtschaftsleistung, Bruttoinlandsprodukt, Export und so weiter. Und mit diesen Daten kann man am Ende empirische Forschung betreiben. Und zwar wirklich zu den ganz großen Themen im Arbeitsmarkt. Also wir haben die demografische Schrumpfung, wir haben die ganze Transformation in der Wirtschaft, wir haben künstliche Intelligenz, die jetzt in den Arbeitsmarkt reinkommt. Wir haben die Handelskriege, die großen Arbeitsmarktreformen, alle diese großen Themen, die man auch jeden Tag in den Medien sieht, die schauen wir uns dann an, untersuchen das, untersuchen die Zusammenhänge, die Ursachen und versuchen dann natürlich auch abzuleiten, was wären jetzt wirklich gute Handlungsperspektiven.
Als einen großen Anzeiger wird immer das Bruttoinlandsprodukt genommen, in diesem Jahr erneut gesunken. Heißt, Sie haben es eben schon deutlich gemacht, das dritte Jahr in Folge eine Rezession. Das ist dann schon so der Hauptanhaltspunkt, an dem man sich orientiert. Da weiß man, okay, Deutschland geht es wirtschaftlich wirklich nicht so gut, wenn man aufs Bruttoinlandsprodukt schaut.
Da kann man dann schon eine Menge dran ablesen. Das ist jetzt auch nicht alles, was das BIP aussagt, aber am Ende sieht man, wenn Deutschland in der Rezession ist und das über 3 Jahre lang, dann hat man gehörige wirtschaftspolitische Probleme. Und wenn man das Ganze zum Beispiel mal als Produktivität rechnet, also sprich, wie viel Wertschöpfung erwirtschaften wir eigentlich pro Stunde, die wir arbeiten, dann sehen wir, das ist über Jahre echt runtergegangen. Obwohl wir in Transformationszeiten mit neuen Technologien ja eigentlich nach vorne kommen müssten und da mehr schaffen müssten und dann schrumpfen uns demografisch auch noch die Babyboomer weg. Das heißt, da müsste man eigentlich wirklich pro Stunde mehr schaffen, um Wohlstand zu erwirtschaften. Das geht im Moment in die falsche Richtung und das ist auch das Kernproblem im Moment.
Wenn wir es dann so ein bisschen aufgliedern von den Branchen her, dann spricht man ganz schnell über die schwächelnde Autoindustrie, Stahl auch. Welche Branchen sind es denn momentan, denen es besonders schlecht geht?
Also das ist die Industrie, ganz eindeutig. Wir haben einen richtig zerrissenen Arbeitsmarkt. Die Industrie verliert im Moment mehr als 10.000 Jobs pro Monat und andere legen aber immer noch deutlich zu. Also wenn Sie in die Pflege schauen, in die Erziehung, in das Verkehrswesen, in den Gesundheitsbereich und andere, die haben nach wie vor deutliche Beschäftigungszuwächse. Insgesamt sinkt die Beschäftigung gar nicht und trotzdem haben wir eine massive Krise, nämlich eine als Industrieland.
Was ist für Sie der spannendste Fakt aktuell, die aussagekräftigste Zahl, an der Sie sich orientieren?
Wenn man in die Medien schaut, bekommt man die, muss ich leider sagen, häufig in den Überschriften nicht. Da sieht man eine Nachricht nach der anderen, Großkonzerne kündigen Entlassungen an. Wenn man dann in die Statistik schaut, ist das Entlassungsniveau heute sogar niedriger, als es noch vor Corona war. Und es sind auch nicht die Großkonzerne, sondern die Beschäftigung, die sinkt bei den kleinen Betrieben. Und wenn wir müssen auf die andere Seite schauen, nicht was fällt weg, sondern was kommt eigentlich nach. Und da sehen wir so wenig neue Stellen wie noch nie, so wenig Gründungen in der Industrie wie noch nie, so geringe Jobchancen wie noch nie. Die neuen Investitionen sinken seit Jahren. Also wir haben eine Erneuerungskrise. Und das ist in einer Transformation natürlich Gift. Da gerät man sicher unter Druck beim Etablierten, aber es entstehen neue Chancen und wenn man die nicht ergreift, ist die Bilanz unterm Strich leider negativ und so ist es im Moment.
Das heißt also auch, wir Medien sind Ihnen einen Schlag zu negativ in der Berichterstattung?
Also negativ ist die Lage, da beißt die Maus keinen Faden ab. Aber die Ursachen dafür, die liegen nicht in Massenentlassungswellen, sondern die Ursachen liegen darin, dass wir stärker nach vorne gehen müssten. Wenn wir die tollen Industriejobs morgen noch haben wollen, dann müssen wir die neu erfinden. Das war im Wirtschaftswunder auch schon mal so. Diese tollen Jobs, die sind uns als Deutschland, die haben wir nicht gepachtet, sondern die haben wir auch irgendwann mal richtig stark entwickelt und nach vorne gebracht. Und das ist jetzt eine Transformationsphase, in der wir das wieder tun müssten. Und da ist Stuttgart und Baden-Württemberg als das Industrieland Nummer eins in Deutschland und auch das als das Innovationsland natürlich par excellence dafür geeignet und auch gefordert.
Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass die deutsche Industrie ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit so schlecht einschätzt wie noch nie. Woran liegt's?
Also wenn man sich den Verlauf der Industrie oder auch der Produktion anschaut, dann sieht man, der Knick, der kam schon so 2018, 2019. Also die erste weltweite Industrierezession. Dann Corona nochmal richtig reingeschlagen. Dann die ersten zarten Pflänzchen der Erholung. Danach kam sofort der Krieg in der Ukraine, die Energiekrise. Und seitdem bricht es nicht immens ein, aber es dümpelt so nach unten. Und das liegt am Ende auch daran, ja, dass Energiepreise gestiegen sind. Das liegt auch daran, dass vorübergehend Materialien nicht verfügbar sind. Jetzt haben wir wieder die Chip-Diskussion. Das liegt auch an gestiegenen Preisen. Aber das liegt vor allem daran, dass wir im Moment gerade in der Industrie neue Geschäftsmodelle nicht richtig umsetzen können. Und da gäbe es eigentlich eine Menge, die Deutschland umsetzen könnte. Also gerade im technologischen Bereich, bei erneuerbaren Energien, im Verkehrswesen, auch im Rüstungsbereich zum Beispiel. Überall ist richtig Technologie gefragt. Und eigentlich auch die Qualifikationen, die wir in Deutschland haben im technischen Bereich. Aber den Umbruch, den kriegen wir nicht richtig hin. Und deswegen haben wir diese Dümpellage, die für die Industrie aber mittlerweile kritisch wird.
Besonders energieintensive Unternehmen oder Branchen betrifft das. Chemie habe ich von einem 30-Jahres-Tief gehört. Ist dann da halt auch eine Chance verpasst worden, Ihrer Meinung nach?
Wir haben in Deutschland sicherlich zu lange gewartet, als es die Möglichkeiten noch gab. Also wenn man sich zum Beispiel die E-Mobilität anschaut, da rennen wir jetzt schnell hinterher und einige Automobilhersteller sind jetzt auch durchaus beim Hinterherrennen auch weiter nach vorne gekommen, das ist keine Frage. Aber in den 2010ern, da standen wir dann nur auf der Bremse. Überall, immer wenn was verhandelt wurde in Brüssel und dementsprechend sind wir da nicht so vorne dran, wie wir zum Beispiel bei Verbrennern vorne dran waren. Oder wenn wir uns die Energieintensiven anschauen, klar haben die es schwer, die Energiepreise, die sind immer noch höher als das vor den ganzen Krisen der Fall gewesen ist. Aber auch daraus kann man ja technologische Chancen ziehen. Also die neuen Produktionstechnologien oder die Wasserstofftechnologie, die Windkrafttechnologie, auch neue Produktionsmaterialien für die Chemie zum Beispiel. Überall da liegt technologisches Potenzial, das Deutschland durchaus wieder zum Industrieland Nummer eins machen könnte. Aber dafür darf man nicht Schrittchen gehen, sondern dafür muss man wirklich einmal einen ganz großen Umbruch wagen. Und diesen Wurf, der ist im Moment noch nicht geworfen.
Was ist es dann? Fehlender Mut, fehlendes Geld, fehlender Weitblick?
Unsicherheit vor allem mal. Also wenn man wirtschaftspolitische Unsicherheit misst, das kann man mit bestimmten Verfahren tun, dann sind wir da auf dem allerhöchsten Wert, den wir jemals gesehen haben. Also dagegen war Corona ein Klacks, was wir im Moment messen. Und wer soll denn jetzt in bestimmte Geschäftsmodelle, in neue Wege in Deutschland reingehen, wenn man nie weiß, kommt das jetzt eigentlich? Ist das jetzt eigentlich die wirtschaftspolitische Linie? Und das ist auch im Moment ein wirtschaftspolitisches Thema, das nicht geklärt ist. Man hat zwar immense Finanzmittel jetzt von der Regierung auf den Tisch gelegt, aber die klare Erneuerungslinie mit Ansagen, was jetzt eigentlich in Deutschland geht und was gefördert wird und welche Bedingungen es geben wird, die ist im Moment noch nicht da.
Transformation, sagen Sie, die halt zu zaghaft angegangen wird. Aber dann kommen halt auch noch solche, sag ich mal, politischen Baustellen wie ein anhaltender Krieg in der Ukraine, Zölle aus den USA, die geben ja auch nicht mehr Sicherheit.
Das ist absolut richtig. Also nicht alles der Unsicherheit ist hausgemacht. Wenn wir uns zum Beispiel die Zollpolitik der USA anschauen, da kann ja jede Nacht wieder irgendeine andere Nachricht rauskommen und schon ist alles wieder anders. Das ist natürlich Gift, wenn keiner weiß, gerade für eine Exportnation, was geht eigentlich in die USA. Und jetzt diese 15%, die da jetzt beschlossen wurden, die kosten Deutschland auch in der Summe über 100.000 Arbeitsplätze und an die 1% BIP. Aber die gute Nachricht ist, wenn man das Heft des Handels selber in die Hand nimmt, kann man das auch ausgleichen. Wenn wir zum Beispiel die Zölle mit dem Rest der Welt halbieren würden, dann würden wir die Verluste, die wir gegenüber den USA einfahren, damit wieder ausgleichen, könnten in neue Märkte, in neue Geschäftsmodelle reingehen. Und das ist sowieso das, was man in einer Transformation tun muss.
Wir haben aber auch noch Themen wie Digitalisierung, Bürokratie abbaut, dann halt eben, was Sie eben schon sagten, sich einzustellen oder umzustellen auf neue Technologien. Das ist ja auch alles etwas, was nicht von heute auf morgen gleich geht. Das braucht ja auch alles Zeit.
Das braucht Zeit und man soll jetzt auch nicht den Kopf total in den Sand stecken. Also wenn man sich Statistiken anschaut zur Digitalisierung oder auch zur KI-Nutzung, da ist durchaus auch was passiert. Aber wir müssen feststellen, gerade in dem Bereich, auch wenn wir auf dem aufsteigenden Ast sind, mehr als europäisches Mittelfeld ist da im Moment nicht drin. Und das liegt auch an der Art und Weise, wie wir das diskutieren. Also künstliche Intelligenz zum Beispiel, darüber wird in Deutschland berichtet wie über Naturkatastrophen. Da kommt irgendwie so eine Macht, die macht uns Arbeitsplätze kaputt. Und ein Job, der von KI betroffen ist, boah, um Gottes Willen, den will aber keiner haben. Dabei sind da gerade die immensen Chancen drin, zum Beispiel Produktivität und damit auch Löhne höher zu bekommen. Wo wir haben jetzt ein Reallohnniveau, also abzüglich der Inflation, das ist niedriger als vor Corona. Irgendwo müssen wir doch die Löhne mal wieder herbekommen. Und da sind so viele Chancen drin, neue Kompetenzen, neue Tätigkeiten zu entwickeln, dass man eigentlich sagen muss, wir sollten nicht immer wie das Kaninchen vor der Schlange stehen und schauen, was die Technologie macht, sondern die ganz große Chance der KI ist eigentlich die für die natürliche Intelligenz, also für das, was Menschen in Zukunft tun werden.
Punkt 1 im Koalitionsvertrag unserer Bundesregierung heißt: neues Wirtschaftswachstum, gute Arbeit, gemeinsame Kraftanstrengung. Klingt stark. SWR1 Leute geht weiter mit dem Wirtschaftswissenschaftler Enzo Weber. Wenn Sie der Bundesregierung für Ihre bisherige Wirtschaftspolitik eine Schulnote geben müssten, welche wäre es?
Ja, das ist schwer, nach der Hälfte der Klassenarbeit eine Note drunter zu schreiben.
Das stimmt.
Also man hat erstmal, sagen wir mal, mit einem gehörigen Kavums angefangen, nämlich bei der Finanzierung. Da hat man sich ja im Grunde geeinigt, bevor überhaupt irgendwas vom Koalitionsvertrag oder so die Rede war. Und das ist durchaus schon mal ein erheblicher Fortschritt, denn daran ist die Vorgängerregierung immerhin gescheitert. Daran muss man sich ja auch erinnern. Ja. Allerdings der Finanzierung muss dann auch ein Konzept folgen, wie man aus diesen erheblichen Mitteln dann eigentlich nicht nur ein konjunkturelles Strohfeuer produzieren will, das geht natürlich, wenn man als Staat ganz viel Geld rauspumpt, sondern wie man daraus richtig Technologiepolitik, richtig nachhaltige Wertschöpfung, richtig Erneuerung auch der Industrie generieren will. Und dieser Wurf, der muss mindestens so groß sein wie der finanzielle Wurf am Anfang. Und auch dieser Wurf, der ist noch nicht zu Ende geworfen im Moment.
Also wenn wir aber im schulischen Wortschatz bleiben, Sie würden nicht sagen, Thema verfehlt bisher, sondern es gibt durchaus die guten Ansätze, aber jetzt muss das Thema auch richtig angegangen werden.
Also Thema verfehlt ist es nicht und man hört ja auch das, was wir und viele andere sagen. Ich bin selber in vielen Gremien, auch in Berlin bei der Bundesregierung, bei Parteien. Also da gibt es einen ganz intensiven Austausch und vieles, was im Koalitionsvertrag steht, das ist auch sinnvoll, geht auch mit zurück auf das, was wir vorher ausgearbeitet haben. Also insofern, es ist schon alles drin. Aber die entscheidende Klippe, also jetzt zu sagen, okay, ich habe so viel 100 Milliarden in der Hand, die kann ich genau einmal ausgeben, die Rückzahlung kommt geballt, ich muss daraus das Maximum machen und ich muss es mit geeinter Stimme machen. Diese entscheidende Klippe, die steht jetzt an.
Anreize für gerne auch höhere Investitionen schaffen. Das war immer so ein Satz, den man dann auch zu Beginn der Koalition gehört hat. Alles in allem sind es am Ende der Legislaturperiode so die Berechnung 50 Milliarden Euro pro Jahr an Entlastungen für die Unternehmen, die im Koalitionsvertrag sozusagen versprochen werden. Ist das jetzt, okay, ich würde sagen, das ist jetzt nichts, aber ist das schon der ganz große Wurf dann?
Bei dem ganz großen Wurf geht es nicht nur darum, wie stark senken wir Steuern. Das ist zwar in bestimmter Hinsicht auch wichtig, aber es geht vor allem darum, wie setze ich die Möglichkeiten, die ich jetzt habe, ein. Also wenn ich jetzt als Staat so und so viel Dutzend Milliarden in die Hand nehme und sage, okay, es muss stärker in Richtung KI-Digitalisierung gehen, es muss in eine ökologische Transformation der Wirtschaft gehen, es muss in diese Zukunftsfelder gehen, dann muss ich zum Beispiel diese staatliche Beschaffung die dann folgt, im Rüstungsbereich, im Energiebereich und so weiter, die muss ich so organisieren, dass ich darüber Technologiepolitik betreibe, dass ich mit diesen Mitteln innovative Märkte, im Grunde Kickstarter, auch kleinere Firmen damit zum Zuge kommen lasse und entwickle. Denn das ist am Ende der entscheidende Erneuerungseffekt. Wenn wir Beschaffung, staatliche Beschaffung sagen, dann denken wir, wenn wir ehrlich sind, eher schon daran, oh, da muss bald wieder ein Minister zurücktreten. Wenn man in die USA schaut, gerade in der Rüstungspolitik, das ist eine einzige Technologiepolitik. Jetzt will ich nicht sagen, wir sollen US-Rüstungspolitik betreiben, aber an dem einen Punkt, da kann man sich mal ein Beispiel nehmen.
Wenn man Ihnen auch in den politischen Kreisen in Berlin zuhört, welche Reaktionen bekommen Sie da und wie viel Geduld müssen Sie da auch mitbringen, dass Sie sagen, am liebsten wäre es, wenn man es schnell umsetzt, aber das geht halt eben nicht immer alles so.
Ja, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wenn man politische Beratung betreibt, dann heißt es schon steter Tropfen. Also ab und zu gibt es schon Konzepte, die arbeitet man aus und die finden sich dann auch ganz schnell irgendwo wieder. Das passiert durchaus, aber ansonsten ist die entscheidende Aufgabe wirklich kontinuierlich Informationen bereitzustellen, Vorschläge zu machen, die Sachlage darzustellen, die Ursachen für die Entwicklung darzustellen und diese Informationen einzufüttern und zwar breit und gleichberechtigt und nicht in irgendwelchen Hinterzimmerkanälen. Und das hat dann am Ende die Wirkung. Man darf sich aber in einer breiten Demokratie, wo viele einfach miteinander entscheiden, nicht die Vorstellung machen, man hebt einmal die Hand und dann springen alle. Und dieses Land, ehrlich gesagt, wo einer die Hand hebt und dann springen alle, das möchte ich auch niemals erleben.
Zuletzt gab es eine Aktuelle Stunde im Deutschen Bundestag, die den Titel hatte, Wirtschaftskrise in Deutschland stoppen, Warnsignale von Bosch und Lufthansa ernst nehmen. Da habe ich mich dann gefragt, ob dann einige Bemühungen, die es aktuell gibt, vielleicht auch schon dann zu spät kommen.
Zu spät ist sicherlich ein Punkt. Wir sehen die Krise ja seit Jahren. Und im Grunde, das hatte ich vorhin ausgeführt, hat sie auch nicht 2022 angefangen, sondern im Grunde auch schon vorher, als man das aber noch nicht so virulent gespürt hat. Dementsprechend, ja, jetzt haben wir diese als kritisch empfundene Lage, vor allem, weil sich einiges aufgestaut hat, zum Beispiel auch in den Infrastrukturinvestitionen, in der Transformation der Wirtschaft, wo jetzt ziemlich viel auf einmal kommen muss, desto wichtiger ist jetzt die Aufgabe in dieser Legislatur und einfach nicht in der nächsten, die Konzepte auf den Tisch zu legen und umzusetzen.
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, die hielt diese Woche eine Grundsatzrede. Deutschland stecke in einer strukturellen Krise. Eine dauerhafte Rückkehr in die Spitzengruppe erfordere ein umfassendes Fitnessprogramm, eine Agenda 2030. Mehr Wettbewerb, weniger Staat war so ein Motto, was sie gesetzt hatte. Ist es das? Hatten wir zuletzt zu viel Staat und zu wenig Wettbewerb?
Also das ist die Diskussion, die wir im Moment ja auch innerhalb der Bundesregierung erleben, entlang der klassischen Linien, die es in der Politik so gibt, eher liberal, eher staatlich, eher linksorientiert. Ich glaube ehrlich gesagt, dass uns diese Diskussion nicht viel weiterführen wird, schon weil sich das innerhalb der Bundesregierung nicht entscheiden lassen wird, aber auch, weil wir im Moment sehen, wir brauchen unbedingt beides. Wir sind in einer Situation von enormen Transformationen, in einer Situation, in der die Geopolitik China, USA und so weiter gravierende Umbrüche erlebt, in einer Situation, wo man nicht im Fluss ist wie in den 2010ern, wo man bestehende Technologien weiterentwickelt hat, sondern wo es Umbrüche gibt hin zu neuen Geschäftsmodellen, wo auch verschiedene Bereiche, also Infrastruktur, Unternehmen, Politik, dann auch Konsumenten gleichzeitig in dieselbe Richtung gehen müssen. Das heißt, da hat Staat und Politik auf jeden Fall eine wichtige Rolle, um zu koordinieren, um auch zu unterstützen, um anzureizen, um die Bedingungen zu schaffen. Das ist ganz entscheidend. Aber Staat darf nicht den Fehler machen, das vereinnahmen zu wollen. Also wenn der Staat jetzt die Transformation macht, woher soll der denn jetzt plötzlich wissen, was da an Geschäftsmodellen erfolgreich sein soll? Will er sie am Ende selber entwickeln? Das ist ja auch völlig absurd. Das heißt, wir brauchen schon eine Industriepolitik, die aktiv zugreift, aber wir nennen es prokompetitiv, also eine, die die Wettbewerbskräfte stärker macht und nicht schwächer. Und das geht durchaus, genau an diesen Stellen arbeiten wir im Moment, wie sehen die Konzepte aus. Und das haben wir auch auf den Tisch gelegt. Und das entlang dieser Linien kann auch durchaus eine Kompromisslinie in der Bundesregierung geben.
mit dem Schlagwort Agenda 2030 grüßt Altkanzler Gerhard Schröder, hatte ich noch so gesagt. Ist es vielleicht auch gefährlich, wenn man zwar knackige Titel wie eine Agenda 2030 oder ein Fitnessprogramm für die deutsche Wirtschaft gesetzt hat, aber es erst einmal bei den Überschriften bleibt? Oder haben Sie da einen hoffnungsvollen Inhalt schon entdeckt?
Also Fitnessprogramm könnte ich durchaus unterschreiben. Die Agenda würde ich jetzt in der Tat auch nicht zu Rate ziehen, auch wenn das damals durchaus einiges bewirkt hat, auch einiges Kritisches, aber auch einiges in Bewegung gebracht hat. Aber damals war das ein Programm von Deregulierung und auch stärkerem Druck auf Arbeitslose. Und das ist im Moment in einer Transformationsphase, wo man neu aufbauen muss, eigentlich nicht der Haupthebel, sondern da müssen wir jetzt stärker gestalten und die aktiven Elemente und die stärkere Deregulierung und den stärkeren Wettbewerb zusammenbringen. Dementsprechend braucht es dann auch neue Namen dafür. Und genau daran muss man jetzt arbeiten. Also die großen Finanzmittel einsetzen, das wirtschaftspolitische Konzept. Wie kann ich die privaten Investitionen auch hinterherbringen? Denn selbst die 500 Milliarden, die die Regierung in die Hand nimmt, wenn es dabei bleibt bei diesen staatlichen Mitteln, das wird niemals reichen, um das Land zu modernisieren.
Katharina Reiche will eine zeitgemäße Ordnungspolitik, eine andere Wirtschaftspolitik, einen modernen Staat, weniger Subventionen. Was heißt das denn alles oder was erwarten Sie, wenn Sie das hören?
Weniger Subventionen, unbedingt. Man sollte Subventionen zurückfahren und zwar gerade diejenigen, die eigentlich die Transformation aufhalten, die also in alte Bereiche gehen, dann aber Bereich für Bereich auch durch neue zukunftsgewandte Förderung ersetzen. Und das hat dann den Vorteil, ich schaffe auch erstmal die Alternativen und die Möglichkeiten. Wir hatten zum Beispiel das Beispiel Agrardiesel. Enormer Widerstand. Und zwar auch deshalb, weil da was zurückgefahren wurde, das auch zurückgefahren werden muss aus Transformationsgründen. Aber die Alternativen waren noch nicht da. Und dann standen die Landwirte da und wussten nicht, was sie machen sollen. Also das darf nicht passieren, sondern man muss das durchdeklinieren. Bereich für Bereich. Und dann muss man das staatlich mit unterstützen, indem man wirklich in die Infrastruktur der Zukunft investiert. Ja, auch die Schlaglöcher müssen zu. Ja, auch die Schultoiletten müssen saniert werden. Aber das wird am Ende nicht die Wirtschaftskraft des Landes ausmachen, sondern die Datennetze, die Wasserstoffnetze, die Verkehrsinfrastruktur und so weiter. Also die neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Das ist die Wertschöpfung der Zukunft und da müssen wir rein.
Jetzt wollen wir über notwendige Maßnahmen mal reden, die unsere Wirtschaft wieder ankurbeln können. Von Bundeswirtschaftsministerin Reiche gab es diese Woche etwa Vorschläge, längere Lebensarbeitszeit, auch als Beitrag zur Generationengerechtigkeit. Und sie stellt in Frage, ob mit der Lohnfortzahlung ab dem ersten Krankheitstag falsche Anreize gesetzt werden würden. Das sind jetzt keine Ideen, für die es riesigen Applaus gibt. Was halten Sie davon? Würde uns das tatsächlich punktuell auch weiterbringen?
Also bei den Älteren im Arbeitsmarkt, das stimmt, da ist echt richtig was drin. Aber man sollte sich irgendwie diesen Tenor aus dem Kopf schlagen. Alle wollen immer früher in Rente, jeder geht und so. Im Jahr 2000 waren von den 60- bis 64-Jährigen 10% noch sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Heute sind es 50%. Wir sind echt auf einem tollen Weg. Aber das sind eben auch erst 50% und nicht alle. Das heißt, es geht auch noch was. Das heißt, wir sollten diesen Weg weitergehen. Und da brauchen wir auch nicht immer zuerst die Diskussion zu führen, wir müssen länger arbeiten. Boah, das ist so demotivierend. Sondern man kann zum Beispiel schauen, wer geht denn vorzeitig in Rente? Oft sind es die in körperlich belastenden Jobs und die sind nicht fauler als die anderen. Die können einfach nicht mehr. Also wir brauchen ein Konzept, wie wir diese Leute rechtzeitig weiterentwickeln in verwandte Tätigkeiten, die sie gut und länger noch ausüben können. Das wäre mal eine Sache. Und wir sollten mal in unsere Arbeitsverträge schauen. Da steht, dieses Beschäftigungsverhältnis endet an der Regelaltersgrenze. Warum machen wir das denn? Gleichzeitig sagen, wir sollen länger arbeiten und dann reinschreiben, wir sollen aufhören. Naja, das Gesetz erlaubt nur das. Also sollte man das Gesetz ändern, sodass man reinschreiben kann, dieses Beschäftigungsverhältnis kann enden. Aber nur, wenn es gewünscht ist. Und der Standard wäre, es läuft weiter. Das wird keinen Cent kosten und wird schon eine Menge Hürden aus dem Weg räumen.
Hat es auch was mit einer grundsätzlichen Einstellung zu tun, wenn Sie gerade sagten, wenn man sich die Frage stellt, wie lange muss ich arbeiten, dass Arbeit immer als irgendwie sowas grundweg Negatives angesehen wird?
Ja, das ist zumindest der Tenor der Debatte. Und der ist völlig überflüssig. Denn wenn wir uns anschauen, warum zum Beispiel Menschen im Rentenalter weiterarbeiten, ja, dann gibt es auch die, bei denen es finanziell sonst nicht reichen würde. Altersarmut ist nichts, was man völlig wegdiskutieren kann. Aber die ganz überwiegende Mehrheit sagt, ich will weiter Kontakte haben, ich habe Spaß an der Arbeit, ich will mich einbringen. Ey, da geht ja mal richtig was. Und genau so muss man dann am Ende auch Rentenpolitik betreiben. Denn viele Betriebe haben das übrigens schon verstanden. Die versuchen immer mehr, Leute auch zu halten. Und wenn sie das tun, legen sie normalerweise nicht Geld auf den Tisch, sondern die bieten kürzere Arbeitszeiten, flexiblere Arbeitszeiten, geeignete Tätigkeitsinhalte, einfach was den Leuten in dieser Phase dann in den Kram passt. Und das ist es dann.
Wir können auch mal hier bei uns in Baden-Württemberg auf die Autoindustrie und deren Zulieferer schauen. Im kommenden März haben wir Landtagswahlen. Die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten, die schalten aktuell so ein bisschen schon in den Wahlkampfmodus. Grünenmann Özdemir setzt klar auf Elektro. CDU-Mann Hagel möchte das Verbrenner auskippen. Ich finde, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber so eine grundsätzliche Linie, die sollte ja irgendwie gleich sein, weil ansonsten ist es immer nur so ein Gegensteuern dann. Ist das ein falscher Eindruck, den ich da gewinne?
Diese Debatte ist in der Tat Teil der wirtschaftspolitischen Unsicherheit, die wir im Moment haben. Und da wird es dann natürlich auch wieder schwierig, denn in dem Moment, wo ganz grobe wirtschaftspolitische Linien nicht klar sind, sind die auch für Investoren nicht klar und übrigens auch für Menschen, für Beschäftigte nicht klar. Und beide, die mit den Milliarden und die mit ihrem eigenen Erwerbsleben, die wollen ja irgendwie wissen, woran sie sind und wo es sich lohnt, wirklich die eigenen Mittel, die eigenen Fähigkeiten zu investieren. Das ist auch für die persönliche Entwicklung ganz wichtig, denn im Moment sehen wir haben Transformationszeiten, wir haben toll technisch ausgebildete Leute. Wir brauchen die auch für die neuen Technologien in der Transformation. Maschinenbau, Elektro, Energietechnik und so weiter. Das ist überhaupt nicht obsolet. Aber es bewegt sich echt kaum was am Arbeitsmarkt. Also noch nie so wenig Branchenwechsel wie jetzt. Und da müssten wir eigentlich erleichtern. Da müssen wir die Pakete schnüren und sagen, wir stellen Qualifizierung und Beratung und Vermittlung bereit. Wir sagen auch, wir schaffen Anreize. Also wenn man mit einer Abfindung geht, dann wird die zum Beispiel steuerfrei, wenn man weiterarbeitet. Jedes Jahr, dass man weiterarbeitet, ein Fünftel steuerfrei, damit man zum Beispiel auch Gehaltslücken ausgleichen kann. Solche Maßnahmen, die bringen was in Bewegung.
Wenn Sie solche Vorschläge in Berlin hinterlegen, was bekommen Sie für Reaktionen?
Oh, die Reaktionen, die sind da durchaus positiv und man diskutiert diese Vorschläge. Vieles von dem wird übrigens auch in der einen oder anderen Form umgesetzt. Also wirtschaftspolitische oder gerade politische Beratung, das ist was, da muss man stetig dranbleiben, gut informieren, sachlich informieren, die Gründe darlegen und dann findet das auch seinen Eingang. Aber unser demokratisches System, das ist natürlich auch kompliziert. Da spielen viele Akteure eine Rolle und es gibt viele Kontrollen, viele Interessen und das ist auch gut so. Dementsprechend sind wir jetzt an einer ganz entscheidenden Phase, wo wir auch sehr intensiv solche Vorschläge entwickeln.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer müssen dann allerdings, wenn ich in einer Branche, wir können das Spiel ja mal oder den Fall mal durchspielen, 20 bis 30 Jahre schon gearbeitet habe, aber die Branche bricht ein, dass ich dann halt umschule oder in mich anderweitig orientiere, da müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ja dann halt aber auch sehr mutig sein.
Richtig. Der Mut, der ist gefragt und deswegen gehört der Mut auch unterstützt. Denn das ist absolut nachvollziehbar, wenn man irgendwo wirklich etabliert ist und gut ist und vielleicht dann aber auch die Informationen nicht so hat, was woanders läuft, dass man da natürlich dranbleibt, weil man bisher ja auch erfolgreich war. Das ist überhaupt nicht zu kritisieren. Aber das Gute ist, die gute Nachricht ist, diese Transformation, die wir vor uns haben oder in der wir jetzt stecken, das ist kein Science Fiction. Also die große Umschulungswelle, die brauchen wir gar nicht, sondern der Metallbauer, der Maschinenbauer, die Elektroingenieurin und so weiter, die wir jetzt haben, die brauchen wir auch für Windkrafttechnologie, die brauchen wir auch für Wasserstofftechnologie und viele andere, für die Infrastrukturinvestitionen, für die E-Mobilität. Das heißt, ich muss gar nicht alles aufgeben. Ich muss in neue Anwendungen und schauen, wo bin ich da gefragt. Ich will dazu gut beraten werden, weil ich natürlich nicht jeden Arbeitsmarkt dieser Welt selber kennen kann. Und genau da müssen wir die Hürden abbauen. Das ist jetzt Aufgabe einer neuen Art von Arbeitsmarktpolitik.
Einer Umfrage zufolge muss jeder dritte Betrieb in Deutschland im kommenden Jahr Personal abbauen. Als ich Schüler war, erinnere ich mich dran, gab es die klassische Berufsberatung und uns wurden Branchen auf den Tisch gelegt, in denen es lohnenswerte Jobs gibt. Was würden Sie heute für Ratschläge den jungen Menschen geben?
Ich würde zunächst mal den Ratschlag geben, Berufsberatung ist eine tolle Idee. Denn Berufsberatung kann wirklich individuell auf die einzelnen Menschen eingehen, was man so jetzt am grünen Radiotisch nicht so ohne weiteres kann. Also jetzt jedem dieselbe Empfehlung zu geben, das wäre total fehlgeleitet. Was wir auch gar nicht sehen, und da kann ich insofern beruhigen, ist, dass irgendwie Berufe auf großer Basis aussterben würden oder so. Was wir sehen ist, dass sich Tätigkeiten in den Berufen enorm ändern. Also nicht nur in der Automobilindustrie wegen Elektro zum Beispiel, sondern überall hält ja zum Beispiel KI Einzug. Das sind nicht nur Industriejobs, auch in allen Bürojobs ist das der Fall. Das heißt, damit ändern sich Tätigkeiten, aber der Beruf ist nach wie vor da. Das heißt, das Entscheidende, was man mitbringen sollte, ist erstens seine eigenen Stärken und seine eigenen Interessen. Und zwar zweitens, nur wenn man die hat, hat man nämlich auch richtig Lust drauf, einen Beruf zu ergreifen, um sich in diesem Beruf weiterzuentwickeln und nicht um den sprichwörtlichen Abschluss zu machen und das dann auch als Abschluss des Lernens zu betrachten, sondern da kann man mal richtig intensiv was lernen und dann mit der ganzen Offenheit da reingehen. KI wird in 2 Jahren schon wieder ganz andere Dinge machen als heute. Und an so einer Entwicklung muss man sich orientieren. Nicht, welchen Beruf will ich jetzt lernen, sondern in welchem Beruf habe ich eigentlich Lust, dann weiterzugehen.
Aber habe ich da dann schon richtig rausgehört, dass KI zum Beispiel eines dieser großen Felder ist, wo wir, weil wir da halt noch Nachholbedarf haben, dann auch ganz viele Berufsneulinge brauchen?
Das, also in der eigentlichen KI-Entwicklung mit Sicherheit. Da gibt es großen Bedarf. Das ist im Gesamtarbeitsmarkt aber nur ein relativ kleines Feld. Sondern die meisten werden das nicht selber entwickeln und programmieren, sondern in bestimmten Formen anwenden. Und da hören wir jetzt überall, KI beseitigt angeblich die ganzen Jobs für Berufseinsteiger. So, wenn man dann in die Statistik in Deutschland schaut, sieht man, naja, klar sind wir in einer schwierigen Lage und die Arbeitslosigkeit auch bei den Jüngeren ist gestiegen, aber bei den Älteren auch. Das Ganze hat mit KI und Berufseinsteigern überhaupt nichts zu tun, sondern das liegt an der Erneuerungskrise. Wir leiden nicht unter zu viel KI, höchstens unter zu wenig KI, weil wir mehr erneuern müssten. Und gerade die jungen Leute bringen ja die Digital Native Kompetenzen dann wirklich mit. Da muss das Bildungssystem dann noch beisteuern, denn nur am Handy Digital Native reicht nicht. Man braucht die konzeptionelle Kompetenz dafür und dann sollten die Betriebe die jungen Leute auch anders einsetzen. Also nicht für Hilfsarbeiten, Datenschrubben, Präsentationen schön machen und was früher war, sondern wirklich diese jungen Kompetenzen nutzen in Kombination mit den Älteren, die da kommen. Und dann sieht die Welt für die Berufseinsteiger auch schon wieder ganz anders aus.
Gestern gab es noch eine wirtschaftliche Jubelmeldung, sage ich mal, nämlich dass der US-Konzern Google an den deutschen Standorten München, Berlin, Frankfurt bis 2029 rund 5,5 Milliarden Euro investieren möchte. Was ist das wert für die deutsche Wirtschaft?
Also solche Milliardeninvestitionen, gut, man muss immer sehen, die werden dann immer über lange Zeiträume gemessen. Wenn man das runterbricht, dann relativiert sich das schon wieder ein bisschen. Aber klar, zeigt das auch gerade für Standorte wie München zum Beispiel, da geht schon was. Also da bewegt sich technologisch auch was. Und das ist dann auch attraktiv für solche namhaften Konzerne. Aber wir sollten uns nicht zu sehr an solche Schlagzeilen hängen. Entscheidend für die deutsche Wirtschaftsentwicklung in der Zukunft ist wirklich, was kann man eigentlich selber hier kreieren? Welche Firmen werden eigentlich in Deutschland gegründet und dann richtig auch skaliert? Was ist zum Beispiel mal das nächste große Industrieunternehmen, das in Deutschland neu entstehen wird? Und da zeigen die Statistiken, naja, in der Gesamtwirtschaft, da arbeiten in Unternehmen, die in den letzten 5 Jahren gegründet wurden, so 8% der Beschäftigten. In der Industrie sind es gerade mal 2%. Und da sieht man schon, wo die Industriekrise herkommt. Und das waschen sie nicht mit Google-Investitionen weg.
Wenn wir hier in SWR1 Baden-Württemberg mit unseren Experten über das Wetter reden, dann wagen die einen Ausblick maximal auf die kommenden 10 Tage. Unser Wirtschaftsexperte heute ist Enzo Weber. Wie seriös ist eine Prognose, was die wirtschaftliche Lage anbetrifft? Das ist ihre tägliche Arbeit.
Also das ist an sich schon seriös, denn da kommt es ja nicht darauf an, ob man in jedem einzelnen Fall recht hat. Das kann natürlich nicht passieren bei allem, was an Unsicherheiten in dieser Welt besteht und was passieren kann, sondern da kommt es darauf an, mit welchen Methoden macht man das. Kann man Prognosen wirklich so effizient wie möglich machen, dass man die Informationen, die man dann hat, so gut wie möglich nutzt, dass man möglichst nah rankommt, und kann man das objektiv darlegen, was man da tut, also nicht irgendwie die Glaskugel. Das ist das Entscheidende, wenn man wissenschaftliche Prognosen macht. Das machen wir auch zur Orientierung, wohl wissend, dass wir zeigen ja auch Prognosebänder, also Unsicherheitsbänder, die das Ganze veranschaulichen, dass die Unsicherheit in der Zukunft, die man noch nicht dingfest machen kann, natürlich auch erheblich ist.
Wenn wir Prognosen wirtschaftlicher Art haben wollen, wird als ein Wert, da sind wir wieder beim Anfang der Sendung, das Bruttoinlandsprodukt genommen. Wachstum für 26 wird vorausgesagt, kommt drauf an, wem man da Glauben schenken mag, zwischen 1,3 und 1,7%. Für 27 habe ich weitere 1,8% gefunden. Sind das Werte, die Sie sagen, die sind halbwegs realistisch?
Das ist halbwegs realistisch. Wir beim IAB sind jetzt etwas zurückhaltender. Aber immerhin, wir hatten jetzt 3 negative Jahre. Dieses Jahr wird so ein Quäntchen positiv. Fürs nächste Jahr sehen wir plus 1,1% immerhin. Auch das ist im langjährigen Durchschnitt immer noch eher ein bisschen schwach. Aber es ist wenigstens mal nicht mehr negativ. Man muss allerdings auch sehen, das liegt wesentlich daran, dass der Staat eben in die Vollen gehen wird und wirklich Ausgaben steigern wird. Was man dann daraus macht, das ist das Entscheidende für die Folgejahre. Aber erst einmal ein Impuls für 26, der ist relativ sicher.
Sie haben ja eben schon deutlich gemacht, der Staat muss in die Vollen gehen. Wenn er das dann allerdings nicht macht mit den Möglichkeiten, die er hat, dann müssten halt auch solche Prognosen im laufenden Jahr dann auch nochmal korrigiert werden.
Das ist richtig. Also eine der Unsicherheiten ist bei solchen Prognosen ist auch die politische Unsicherheit, ganz klar. Aber das würde ich im Moment im Vergleich zu anderen Unsicherheiten als eher gering einschätzen. Also da, wo wirklich Unsicherheiten drin sind, das ist zum Beispiel in der Handelspolitik oder das ist zum Beispiel in der Entwicklung der Industrie in Deutschland. Deindustrialisierung ist das Schlagwort. Also da sind die richtig großen Faktoren und das versucht man dann alles in irgendwie in Einklang zu bringen und daraus ein Bild zu entwickeln. Und dann natürlich ganz wichtig, daraus auch abzuleiten, was ist denn jetzt notwendig, damit es nicht so kommt, sondern besser.
Trotzdem kann es immer wieder Unvorhersehbares geben, wenn wir auf die letzten Jahre zurückschauen. Eine Pandemie, den Krieg in der Ukraine, den kann man ja vorher nicht so auf dem Zettel haben und in den Berechnungen.
Nein, das kann man natürlich nicht auf den Zettel haben. Also wenn man sich jetzt die Prognosen zum Beispiel vom Herbst 2019 anguckt, natürlich kannten die Corona nicht. Das ist dann aber auch ziemlich trivial. Allerdings solche Extremstereignisse, die sind dann doch auch relativ selten. Also wenn man sich die gesamte Entwicklung anguckt, dann ist es schon sinnvoll, Prognosen auch zu machen. Und da haben wir auch wirklich gute Mittel, das umzusetzen. Übrigens auch nicht nur kurzfristig, auch langfristig kann man das durchaus machen. Gar nicht unbedingt mit der Idee im Kopf, ich will jetzt genau das treffen, was in 15 Jahren dann auch Realität ist, sondern man will Zusammenhänge darstellen und abbilden, was absehbarerweise passieren wird, damit man dann aber eben auch gegensteuern kann. Das heißt, solche längerfristigen Projektionen, die dienen eigentlich sogar dazu, sich selbst obsolet zu machen, weil sie nämlich zum Handeln dann auffordern und anregen und dann eben auch nicht eintreten.
Sie haben auch immer einen Blick auf den demografischen Wandel, soziale Sicherung. Wie werden die sich Ihrer Meinung nach entwickeln? Also früher galten Sätze wie, die Renten sind sicher. Heute vermutet Frau Reiche, dass die Rente zum Leben eben nicht mehr ausreichen wird. Was heißt das für uns?
Also der demografische Wandel ist jetzt bei den großen Trends der Zukunft eine ziemlich sichere Sache. Wer in den nächsten 15 Jahren in Deutschland in den Arbeitsmarkt eintreten wird, das wissen wir bereits. Die Menschen sind alle schon geboren. Mhm. Wer austreten wird, das wissen wir auch ziemlich sicher. Wir sehen ja, wie alt die Menschen sind. Und daraus sehen wir, wir haben ein gehöriges Minus. Über 15 Jahre beträgt dieses Minus 7 Millionen Arbeitskräfte. Dadurch, dass eine große Generation ausscheidet und kleiner Nachkommen. Und dann haben wir Studien, die sich anschauen, was passiert eigentlich in so einer Schrumpfung. Und da malen sich ja manche Leute aus, hey super, weniger Arbeitskräfte, weniger Konkurrenz, da kriege ich mehr Lohn, die Arbeitslosenquote geht runter. Nee, leider nicht. Die Löhne steigen dadurch nicht automatisch. Auch die Arbeitslosigkeit schrumpft einen nicht automatisch weg. Sogar die Produktivität sinkt deutlich, weil weniger Dynamik drin ist. Das heißt, das zeigt einem dann eindeutig, also warten führt einen nirgendwo hin. Wenn wir in Zukunft weniger Arbeitslosigkeit haben wollen, müssen wir was tun in der Arbeitsmarktpolitik. Wenn wir in Zukunft höhere Löhne haben wollen, dann müssen wir in der Technologie, in der Qualifizierung was tun. Das ist der Aufruf.
Ich habe noch eine Schlagzeile aus den vergangenen Tagen mitgebracht. Deutschland vor Rekorddefizit im Handel mit China, weil unsere Exporte schwächeln und wir gleichzeitig mehr aus China importieren. Wie schwer wiegt das? Aber wie schwer ist es auch, dagegen zu steuern?
Also jetzt gab es ja die großen Befürchtungen, als Trump diese 100% Zölle gegen China verhängt hat, dass dann sozusagen die ganzen chinesischen Waren Europa überschwemmen werden. Wenn man sich das mal anguckt, was seitdem passiert ist, seit dem Frühjahr, nicht viel in den Importen aus China nach Deutschland. Bei Kupfer sieht man tatsächlich eine deutliche Steigerung, bei Spielzeug, ansonsten aber echt im Gesamten nicht viel. Wir haben trotzdem ein Problem, nämlich unsere Exporte nach China, die sind deutlich zurückgegangen. Und das ist das, was uns in den 2000ern so enorm erfolgreich gemacht hat. Wir haben da die Technologie der Welt überall hingeliefert, vor allem auch in das aufstrebende China. Und das funktioniert im Moment nicht mehr, weil wir diese technologischen Geschäftsmodelle im Moment nicht haben, die in der Welt so enorm erfolgreich sein könnten. Das heißt, ja klar, in China wird nicht Freihandel gespielt, da wird auch unfair gespielt, das weiß jeder. Aber trotzdem sollte man sich zuerst an die eigene Nase fassen und sich überlegen, in welche Technologien muss ich stärker rein, um wieder Industrieland Nummer 1 zu sein.
Wir können auf die Reaktionen der SWR1-Hörerinnen und Hörer schauen. Vielleicht ist das was direkt Anschluss nimmt. Peter Pegini hat sich gemeldet. Warum spricht bei diesem Thema niemand von Produktionsverlagerungen in andere Länder aufgrund von Steuerdumping? Was ist das? Wie entscheidend ist das?
Also Deindustrialisierung ist etwas, da wird Produktionsverlagerung schon sehr, sehr stark auch diskutiert im Moment. Das ist nicht nur Richtung China, sondern das ist in der Tat auch in Richtung billigerer Länder. Und da sind wir in Deutschland ja wirklich gebrannte Kinder. Also nach der Ostöffnung ging ja sehr viel auch nach Osteuropa. Nach Chinas WTO-Beitritt ging sehr viel nach China. Das erleben wir seit Jahrzehnten. Und ja, einige versuchen es auch über die Steuern. Aber mittlerweile gibt es eigentlich andere Mittel im, sagen wir mal, unfairen internationalen Wettbewerb. Da gibt es die Subventionen im eigenen Land, die zum Beispiel China ganz stark macht. Da gibt es nicht nur die Zölle, sondern auch andere regulatorische Handelshemmnisse, die da aufgebaut werden. Das heißt, das ist nicht mehr nur auf den Unternehmenssteuersatz zurückzuführen, sondern die Welt ist im Handel robuster geworden. Da muss sich die EU auch ein Beispiel dran nehmen. Aber da, wo Freihandel geht, mit der Koalition der Willigen, da sollte man den auch unbedingt weiterfahren.
Welche Rolle spielt tatsächlich der Zusammenhalt auf europäischer Ebene? Weil wir natürlich auch ähnliche Entwicklungen oder dramatischere Entwicklungen im Ausland sehen, wie zum Beispiel in Frankreich.
Ja, Europa sitzt da schon im Moment weitgehend in einem Boot. Frankreich hat jetzt enorm auch mit der Überschuldung zu kämpfen. Das muss man klar sagen. Deutschland ist natürlich von den Entwicklungen am stärksten erwischt worden. Also Corona hat alle erwischt. Aber dann die Energiekrise, die Abhängigkeit von russischer Energie war in Deutschland besonders stark. Der Schwerpunkt auch in der energieintensiven Industrie war in Deutschland besonders stark. Alles das hat Deutschland erwischt und deswegen ist Deutschland auch im europäischen Vergleich jetzt ein Stück weit zurückgeblieben. Aber damit ist es ja nicht getan und erklärt, sondern damit ist ja Deutschland aufgerufen, aus seiner derzeitigen Schwäche, nämlich der Achillesferse Industrie, die Stärke der Zukunft zu machen. Und das ist dann schon wieder was, das muss man selber hinkriegen.
SWR1-Hörer Felix würde gerne wissen, Umbruch, Technologie, Transformation etc. findet immer von Menschen für Menschen statt. Wie werden da Ihrer Meinung nach die Einschätzung, was die Unternehmenskulturen und Mitarbeiterstrukturen angeht, eingeschätzt?
Das ist ein ganz zentraler Punkt. Also wir haben echt viele gut ausgebildete Leute in Deutschland, aber solche Umbruchzeiten, die schaffen natürlich Unsicherheiten. Da müssen dann Unternehmen auch anders funktionieren. Vielleicht ändern sich Sparten. Und dann kommt vieles in Bewegung, wo viele aber vielleicht auch den Druck dann spüren und die Angst, die Verlustangst. Und genau da ist es das Entscheidende, in einer Führungskultur wirklich klar zu machen, wir können alle zusammen das Positive erreichen. Wir setzen uns mal zusammen, zum Beispiel, wenn es um KI-Einführung geht. Wir überlegen gemeinsam, was ist eigentlich möglich? Und ganz niederschwellig auch zu zeigen, wo sind eigentlich mögliche Anwendungen? Das ist kein Science-Fiction, sondern was kann man angehen in der eigenen Tätigkeit und wie kann man dann auch gemeinsam solche Tätigkeiten weiterentwickeln und Technologien einführen? Und nur so kann man dann auch mit einem wirklich mitarbeiterzentrierten Modell erfolgreich sein. Und das muss Deutschland fahren, denn die Qualifikation, das war schon immer und ist das Beste, was wir in Deutschland haben.
Willi Metzger aus St. Blasien hat sich gemeldet und er würde gerne wissen, können Sie nicht mit diesen Informationen an die breite Öffentlichkeit gehen, damit die Leute das lesen oder hören und vielleicht sogar auch mal eine Politikerin oder ein Politiker? Machen wir jetzt hier sozusagen in SWR1 Leute, aber Sie haben es ja auch schon deutlich gemacht, dass Sie durchaus im Austausch sind mit der Politik in Berlin.
Ja, also das ist ein Kernbestandteil. Wenn man forscht, gerade wenn man mit öffentlichen Geldern forscht und in einem Institut wie meinem, das auch in einem wirklich sozial enorm relevanten Bereich tätig ist, dann hat zum Beispiel auch so eine Sendung hier wirklich eine große Chance, an die breite Öffentlichkeit zu gehen. Also die Arbeit mit der Politik in der Vermittlung von Informationen, aber auch die Informationen der Öffentlichkeit, das sind ganz zentrale Bestandteile. Und also ich fahre dutzendfach pro Jahr durch die Gegend. Ich habe jeden Tag mehrere Print-, Radio- und Fernsehinterviews, weil ich genau diesen Punkt für so enorm wichtig halte, dass man Ergebnisse gerade aus der Wissenschaft heraus auch vermittelt. Denn Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, gegenüber Professoren in ihrem Elfenbeinturm, das ist immer ganz schnell gesät. Und man hat selber die Verantwortung, dem entgegenzuwirken und was richtig Produktives aus der eigenen Tätigkeit zu machen.
Enzo Weber, danke für Ihren Besuch und Ihre Erklärung heute hier bei uns und Ihnen alles Gute.
Gern geschehen, das hat Spaß gemacht und gerade für mich als Ex-Stuttgarter auch ein schönes Heimkommen heute.
Das freut mich sehr.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.